ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. In Oranienburg wird der Strom knapp, die Stadt wächst immer weiter, Industrie siedelt sich an, Ladesäulen und Wärmepumpen werden installiert, dadurch ist das Stromnetz überlastet. Jetzt haben die Stadtwerke die Notbremse gezogen, neue Stromanschlüsse werden erstmal nicht genehmigt. Alexander Lesicke, Bürgermeister von Oranienburg, der gestand im RBB 24 Inforadio ein, ja, das Problem hätte früher gesehen werden müssen. Jetzt werde man so schnell wie möglich ein neues Umspannwerk bauen. Oranienburg sei schließlich eine der am schnellsten wachsenden Städte. Doch im Moment, da könne kein Stromanschluss garantiert werden.
Im Moment ist das leider die ehrliche Antwort. Wir können im Moment nicht garantieren, dass es einen Hausanschluss gibt. Das ist die knallharte Aussage, die wir geben müssen. Allerdings, wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass diese Phase nur hoffentlich wenige Wochen, vielleicht wenige Monate anhält, sodass wir möglichst bald Entwarnung geben können. Also wir wollen so schnell wie möglich, dass man auch sich in Oranienburg weiterentwickeln kann. Das ist natürlich grundlegend für unsere Stadt.
Das sagt Alexander Lesicke, er ist Bürgermeister von Oranienburg. Und zuvor hatte der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller die Oranienburger Kurzsichtigkeit für den Notstand verantwortlich gemacht. Ebenfalls im RBB 24 Inforadio hat er gesagt, wer neue Gewerbegebiete, Ausnahmsausweise oder Bevölkerungswachstum hat, der müsse auch vorausschauend auf die Netzplanung achten. Seine Behörde werde die Situation in Oranienburg zum Anlass nehmen, mit Stadtwerken deutschlandweit zu sprechen. Die Herausforderungen der Energiewende seien groß und sie müssten deshalb gemeinsam gemeistert werden.
Da wir ganz, ganz viele Herausforderungen in der Energiewende haben, vom Netzausbau, der Digitalisierung, der Standardisierung, kann sich weder in Bonn noch in irgendeinem Stadtwerk in Deutschland gerade irgendjemand zurücklehnen. Ich glaube, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen müssen, was wir hier sehen. Wie gesagt, auch uns erreicht die Verunsicherung, die Oranienburg hier verursacht hat. Und darum haben wir uns jetzt eben die Zeit genommen, zu klären, woran lag es. Und wie gesagt, sowohl in Oranienburg wie auch bei uns gibt es die gemeinsame Erkenntnis, hier gab es vor Ort Fehler. Dass diese Fehler aber ein Signal zur Wachsamkeit sein müssen für ganz Deutschland, unterstreiche ich.
Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagt das und wir bleiben unter Strom. Berlin will es besser machen als Oranienburg. Die Kapazitäten im Stromnetz sollen in den kommenden 10 Jahren verdoppelt werden, um so den steigenden Strombedarf auch befriedigen zu können. Seit der Rekommunalisierung des Stromnetzes hat das Land Berlin die Kontrolle darüber. Jetzt wurden die Ausbauziele bekannt gegeben, berichtet RBB 24 Landespolitikreporter Sebastian Schöbel.
Ob Wärmepumpen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder die Digitalisierung. Ohne Strom ist die Klimaneutralität in Berlin nicht erreichbar, sagt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Und der muss fließen.
Wenn wir Dekarbonisierung wollen, müssen wir verstärkt auf Strom setzen. Und das bedeutet, dass wir die Infrastruktur der Zukunft so ausbauen müssen, dass sie das auch tragen kann.
Die bisherige Netzkapazität in Berlin von rund 2 Gigawatt reicht nicht, das sagt auch die landeseigene Stromnetz Berlin. Geschäftsführer Erik Landeck rechnet es am Beispiel der großen Rechenzentren vor, ein oft unterschätzter Bereich, wie er sagt.
Ein Rechenzentrum, was heutzutage angeschlossen wird, hat eine Leistung von 90 bis 120 MW. Das ist einmal Potsdam. Und im Augenblick warten 26 Rechenzentren darauf, dass sie entweder von uns ein Angebot bekommen oder angeschlossen werden.
Das und vieles mehr stehe Berlin unmittelbar bevor. Deswegen müsse das Stromnetz von Berlin ausgebaut werden, so Landeck, und zwar in den nächsten 10 Jahren. Gut ein Dutzend Netzwerkknoten, fast 30 Umspannwerke, 6000 Kilometer Stromkabel, hunderttausende smarte Stromzähler und Messgeräte für Solaranlagen. Auf Firmendächern genauso wie auf privaten Balkonen. Dass die Energiewende Schuld an Engpässen im Stromnetz habe, weist Landeck zurück. Andere Länder, zum Beispiel in Skandinavien, hätten schließlich vorgemacht, dass es geht.
Es wäre fachlich völlig falsch zu sagen, die Netze werden davon überlastet, dass man es auf einmal mit Strom heizt oder mit Wärmepumpen heizt oder Ladeinfrastruktur aufbaut.
Aber man müsse Geld in die Hand nehmen, was mit Hochdruck geschehe, seit Berlin 2021 das Netz von Vattenfall zurückgekauft hat, so Landeck. Seitdem sind die Investitionen jedes Jahr gestiegen. Zwischen 2024 und 2028 sollen es insgesamt 2,2 Milliarden Euro werden. Das Land Berlin hat für dieses und für das kommende Jahr zuletzt bereits über einen Nachtragshaushalt 300 Millionen Euro an die Stromnetz Berlin überwiesen, damit das Unternehmen das Grundkapital für weitere Kredite hat. Gut angelegt sei dieses Geld in jedem Fall, so Wirtschaftssenatorin Giffey.
Wir sind wieder an einem Punkt, an dem wir eine neue Stufe der industriellen Revolution haben. Jede Investition, die da passiert, bedeutet auch einen Mehrwert fürs Land.
Wirtschaftlich läuft es für die Stromnetz Berlin bereits gut. Dem Land Berlin konnte man im letzten Jahr 140 Millionen Euro an Konzessionsgebühren überweisen und hatte nach Abzug aller weiterer Kosten immer noch einen Gewinn von fast 100 Millionen Euro übrig.
Sebastian Schöbel über den Ausbau des Berliner Stromnetzes. Nächstes Thema. Seit einer Woche ist in Berlin-Schöneberg die Kreuzung Grunewaldstraße-Goldstraße gesperrt. Ein Eckhaus dort ist einsturzgefährdet. Einige Wohnungen sind evakuiert. Die U7 fährt unter dem Areal im Schneckentempo. Die Fassade zeigt sichtbare Risse, berichtet rbb24-Reporterin Oda Tischewski und begab sich auf Ursachensuche.
In den Schaufenstern der Boutique im Erdgeschoss weisen pinkfarbene Plakate auf einen Umbau hin. Eine optimistische Umschreibung für das, was in den nächsten Wochen auf Haus und Bewohnerschaft zukommt. 16 Stahlstützen sollen im Erdgeschoss eingebaut werden, um die Ecke des Gebäudes so weit zu stabilisieren, dass 9 betroffene Mieterinnen und Mieter wieder in ihre Wohnungen können. Aber wie konnte es zu den massiven Schäden an der Bausubstanz kommen? Der Bau der U7 vor über 50 Jahren wurde als ein möglicher Auslöser diskutiert. Professor Dr. Juri Petrina, Statiker an der TU Berlin, ist selbst nicht an der Untersuchung beteiligt, glaubt aber nicht daran.
Die Erschütterungen können dann im Laufe der Jahre zu einem Standsicherheitsproblem führen. Aber ich würde das nicht als Hauptursache identifizieren, weil in 50 Jahren sollte es schon viel früher kommen, wenn es tatsächlich so kommen sollte.
Die BVG selbst will sich an Spekulationen über einen Einfluss der U-Bahn nicht beteiligen. Der zuständigen CDU-Bezirksbaustadträtin Eva Majewski sind keine Hinweise in dieser Richtung bekannt. Schriftlich äußert sie sich zu einer anderen Theorie. Eine bauliche Veränderung an der Fassade vor mehr als 10 Jahren könnte die Schäden begründen.
Dies kann nicht ausgeschlossen werden. Die Schaufenster im Erdgeschoss sind möglicherweise gegenüber dem bauzeitlichen Zustand vergrößert worden.
Auch für Juri Petrina klingt diese These plausibel.
Diese Schubrisse, die sichtbar sind, deuten darauf hin, dass da eine Setzung stattgefunden hat. Und diese Setzung kann vielleicht tatsächlich im Boden die Ursache haben, aber können das, Sie sagen ja, Schaufenster gemacht worden. Das heißt, die tragenden Wände wurden dann zum Teil quasi weggenommen. Und das könnte die Ursache sein, dass die restlichen Bauteile nicht mehr tragfähig sind. Und dann findet auch eine Setzung statt, weil die Konstruktion nachgibt.
Immer wieder hatten Bewohner in den vergangenen Jahren ihre Vermieter auf die Risse aufmerksam gemacht. Zunächst die Firma GMRE, die darauf nicht reagiert habe. Seit Anfang der 2020er Jahre dann die neue Eigentümerin, die schwedische Firma Heimstaden. Die untersucht die Schäden nach eigenen Angaben seit Dezember letzten Jahres und musste nun evakuieren. Verantwortlich für die Standsicherheit von Immobilien sind die Eigentümer und Verwalter. Das ist seit 2010 in einer Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure geregelt, erklärt Juri Petrina.
Die Eigentümer und Hausverwalter müssen sich daran halten. Und wenn jemand diese Pflicht verletzt hat, dann ist das sein Problem. Aber man kann sich nicht wie früher darauf beziehen, dass ich nicht wusste, was zu machen ist.
Die Stabilisierung des Hauses wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Erst danach kann eine Ursachenforschung auch im Inneren weitergehen.
Soweit der Bericht von rbb24-Reporterin Oda Tischewski. 280 antisemitische Straftaten sind im vergangenen Jahr in Brandenburg erfasst worden. Das waren rund 100 mehr als 2022. In seiner Landesverfassung hat sich Brandenburg verpflichtet, Antisemitismus entgegenzutreten. Vor Monaten beschloss der Landtag, einen Antisemitismusbeauftragten zu bestellen. Die Entscheidung dafür steht aber immer noch aus, berichtet Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Ein halbes Dutzend Frauen und Männer aus der jüdischen Gemeinschaft in Brandenburg, aber auch aus der Verwaltung, der Wissenschaft und der Politik sind bereits vor 2 Monaten als Bewerberinnen und Bewerber für die Aufgabe des oder der Antisemitismusbeauftragten gehört worden. Eine Entscheidung, wer es wird, scheint schwierig. Nochmals vertagt auf Anfang Juni, das entschied der Landtagshauptausschuss, sagt Vorsitzender Daniel Keller von der SPD.
Da haben wir heute auch mehrheitlich beschlossen, nochmal die jüdischen Verbände aufzufordern, zum einen mit mir ins Gespräch zu kommen, zum anderen aber auch neben vielleicht ihrer favorisierten Kandidatin oder ihrem favorisierten Kandidat vielleicht auch einen zweiten oder einen drittplatzierten in so einer Art Ranking uns gegenüber zu äußern, sodass wir dann vielleicht auch nochmal mit den jüdischen Verbänden hier auch eine gute Entscheidung treffen können.
Aus vertraulichen Sitzungen dringt wenig heraus. Es heißt aber auch, innerhalb der rot-schwarz-grünen Koalition falle eine Einigung schwer. Der BVB-Freie Wählerabgeordnete Peter Wieder aus Bernau beschreibt die Situation so.
Ich glaube, die Diskussion verläuft im Endeffekt, wollen wir jemanden haben, der Verwaltungsexperte ist, oder wollen wir jemanden haben, der eine tiefe Verankerung in der jüdischen Community hat? Aus unserer Sicht von BVB Freie Wähler ist die Verankerung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft und die Akzeptanz dort und die Repräsentation dort das Hauptkriterium.
Einig sind fast alle Fraktionen, dass keine Einigung auf einen Antisemitismusbeauftragten vor der Landtagsneuwahl im September dem Land schaden würde. Am 12. Juni kommt die Entscheidung zum Antisemitismusbeauftragten des Landes Brandenburg wieder auf die Tagesordnung des Hauptausschusses.
Soweit Thorsten Südow und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.